Hallo zusammen. Einige kennen mich vielleicht, haben mich schon mal irgendwo gesehen. Ich bin Nick, mittlerweile 34 Jahre alt. Folienrecycling ist mein neues Hobby. Viele haben mich vielleicht schon mal mit Kindern hier rumlaufen sehen oder Kinder hier rumlaufen sehen, auf die ich während des Foscon-Wochenendes aufpasse. Oder irgendwo anders im Zusammenhang mit Tech Kids. Heute bin ich aber tatsächlich in diesem Vortrag ein bisschen persönlicher hier, weil ich in den letzten 2 Jahren immer mehr Probleme hatte, an Dingen mich zu beteiligen, vor allem wenn sie online oder in irgendeiner Form digital stattfanden und ich eine andere Idee hatte als einfach bei allen Häkchen, wo man anklicken kann: Jo, finde ich super, dass ihr meine Daten sammeln wollt und ja, geile neue Plattform muss ich unbedingt benutzen. Und immer wenn ich mir dachte, nee, will ich jetzt eigentlich nicht, wurde es irgendwie in vielen Zusammenhängen immer schwieriger. Und da würde ich gerne einfach mal ein bisschen drüber reden und erzählen, was ich für Erfahrungen gesammelt habe und was ich mir eigentlich von unserer Free Software und Open Source Community so wünsche, was wir da vielleicht mal wieder in eine andere Richtung bewegen könnten. Ja, ich begebe mich hier mal ganz offen in die Opferrolle. Ich bin Betroffener von Digitalableismus. Tatsächlich kann ich mit digitalen Dingen sehr gut umgehen und ich bin auch jetzt niemand, der unbedingt darauf aus ist, alles analog zu machen. Eigentlich sogar gar nicht. Ich bin totaler Digitalisierungsfan. Nur verstehe ich Digitalisierung oft ein bisschen anders als zum Beispiel die Politik oder große Teile der Gesellschaft. Es gibt natürlich auch viele Leute, die tatsächlich mit digitalen Werkzeugen nicht gut klarkommen und für die wird es natürlich dann aus anderen Gesichtspunkten noch ein bisschen schwieriger. Und deswegen verstehe ich mich auch selber als Verfechter informationeller Selbstbestimmung. Da würde ich gerne mal, weil das so ein sperriges Wort ist, gerade als erstes mal ein bisschen darauf eingehen, was das denn überhaupt sein soll. Ja, informationelle Selbstbestimmung, habt ihr das eigentlich als Wort irgendwie oder so als Kombination, Bezeichnung schon mal irgendwo gesehen? Wer hatte informationelle Selbstbestimmung als Stichwort schon mal irgendwo gesehen? Wer benutzt den Begriff aktiv? Okay. Wer würde von sich sagen, dass sie oder er zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder so den Hashtag Team Datenschutz benutzen würde? Okay. So, also informationelle Selbstbestimmung. Selbstbestimmung. Spricht eigentlich für sich das Wort. Ist damit gemeint, dass man letztendlich über alles, was einen selber betrifft, und jeder frei entscheiden kann, wie sie oder er leben möchte. Und diese Freiheit, über sein eigenes Leben zu bestimmen, die wird eigentlich ziemlich weitläufig akzeptiert, ziemlich selbstverständlich als Menschenrecht betrachtet. Und ja, wie sieht es in deinem digitalen Bereich aus, ne? Okay. Also, hier nochmal der Kontrast: Freiheit und Verantwortung. Finde ich einen sehr schönen Kontrast. Jeder sollte frei über sein Leben entscheiden können, bis zu dem Punkt, wo es andere beeinflusst in einer Form, dass sie nicht mehr frei über ihr Leben entscheiden können, also in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt werden. So, klares Gleichgewicht: Bestimme so viel selbst, sei so selbstbestimmt, dass alle anderen genauso selbstbestimmt sein können wie du. Okay. Auch, glaube ich, soweit eingängig. Ja? Ja, zum Begriff der Freiheit wird generell die Möglichkeit verstanden, sich frei zwischen verschiedenen Alternativen zu entscheiden. Ja, das heißt, ich bin immer dann frei, wenn ich nicht aus irgendeinem nicht selbstbestimmten Grund zu einer bestimmten Entscheidung gedrungen werde. Okay, und der letzte Teil: informationell, auf Informationen beruhend, sie betreffend. Und hier natürlich jetzt im Zusammenhang mit dem, was wir in der IT, Informatik, freie Softwarewelt eigentlich unter Informationen meistens verstehen. Meistens digitale Informationen über uns selber, personenbezogene Daten. Darum geht es hier. Also, das alles einmal zusammengefasst: informational selbstbestimmt kann ich dann leben, wenn ich frei darüber entscheiden kann und darf, was mit meinen persönlichen oder meinen personenbezogenen Informationen passiert. So, das ist ein ganz wichtiger Kontrast zum Datenschutz. Denn Datenschutz schützt keine Daten, sondern Datenschutz schützt uns eigentlich davor. Das ist eigentlich das, was Datenschutz leisten soll. Es soll uns ein Menschenrecht gewähren, nämlich, dass wir über unsere personenbezogenen und persönlichen Informationen selbstbestimmt und frei entscheiden können. Das leistet Datenschutz. Datenschutz schränkt Unternehmen und Organisationen so weit ein rechtlich, dass sie nicht legal unsere informationelle Selbstbestimmung angreifen dürfen. Das leistet Datenschutz. Also, ja, ich bin nicht mehr ganz so fit in den Folien hier, merkt ihr vielleicht, ne? ja, also Datenschutz, ganz wichtiger Grundsatz. Wie wird das geleistet, dass Unternehmen uns in unserer informationellen Selbstbestimmung gar nicht eigentlich so sehr einschränken dürfen? Es gibt eine ganz klare Leitlinie eigentlich. Unsere persönlichen und personenbezogenen Informationen dürfen eigentlich gar nicht verarbeitet werden. So, Punkt, Ende, aus. Ist erstmal etwas, was man sich leicht merken kann. Ganz grundsätzlich gibt es kein Recht für irgendein Unternehmen oder irgendeine Organisation, unsere Daten und Informationen zu verarbeiten. Es sei denn, so ein paar Ausnahmen gibt es. Ja, und die wichtigste ist, ja, ich willige ein. Soll ich jetzt gar nicht um Datenschutzrecht und so weiter so sehr gehen in dem Vortrag. Es gibt insgesamt 7 Vorbehalte in der Datenschutzgrundverordnung, die definieren, wann denn jetzt eigentlich trotzdem Daten verarbeitet werden dürfen. Und der wichtigste Grundsatz, der hier eigentlich für uns jetzt interessant ist, ist der, wenn ich sage, ja, ihr dürft etwas Bestimmtes mit meinen Informationen und Daten machen, dann haben wir genau einen dieser 7 Leitlinien, einen dieser 7 Vorbehalte getroffen. Und dann ist das möglich. So, aber die Entscheidung, ob ich das tue, die muss de facto selbstbestimmt und frei sein. Das ist auch ein wichtiger Schutzmechanismus der Datenschutzgrundverordnung. Ich darf nicht irgendwie dazu genötigt werden, zum Beispiel dadurch, dass ich besondere Vorteile dadurch erhalte, einer Verarbeitung zuzustimmen. Oder dass ich ohne diese Verarbeitung ausgegrenzt werde. Einfaches Beispiel, was wir hier auf der Frostcon, denke ich mal, an einigen Ständen, gerade auch von den Sponsoren, sehen können. Die Teilnahme an einem Gewinnspiel muss zum Beispiel strikt davon getrennt sein, später noch Werbung von dem Unternehmen zu bekommen. Ja. Wenn ich nur einen Preis bekommen kann beim Gewinnspiel, wenn ich auch der Direktwerbung zustimme, ist das Ganze nicht mehr wirklich frei. Das ist natürlich eine ziemlich fette Grauzone, könnt ihr euch vorstellen, ne? Aber das ist eigentlich das, was dieser Grundsatz eigentlich dann auch leisten soll. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn da doch jetzt ein Ankreuzkästchen ist, ja, ich möchte Werbung von euch erhalten, ja, ich möchte, dass meine Daten zu Marketingzwecken verwendet werden und so weiter und so fort, dann kann ich ja entscheiden, ne? Wer von euch hat denn schon mal vor seinem Bildschirm gesessen und wollte irgendeine Plattform nutzen oder sich bei irgendwas anmelden oder irgendwas kaufen oder sowas? Und dann war so ein Häkchen, ja, ich möchte einwilligen in irgendwas. Und dann habt ihr euch gedacht, ja, eigentlich nicht, aber muss ja wohl. Wem ist das schon mal passiert? Okay, da rede ich also nicht gegen Wände, sondern damit rede ich quasi offene Türen ein. Das kennt ihr. Ich habe mir mal so ein paar Situationen hier zusammengetragen aus meiner persönlichen Erfahrung und auch aus meinem Umfeld, gerade auch aus der Kinder- und Jugendarbeit, wo diese Entscheidung, dass man etwas will oder nicht, tatsächlich gar nicht so frei ist, wie sie da jetzt auf den ersten Blick eigentlich aussieht. Ja, das erste Beispiel direkt mal aus der Kinder- und Jugendarbeit. Also, ganz Beispiel, was ich im Kontext Check-Its auch sehr oft höre. Ja, wir haben eine Hausaufgabe aufgekriegt. Ja, also als Hausaufgabe lest ihr bitte den Artikel über ja, irgendein aktuelles politisches Thema, Entwicklung im Ukraine-Krieg oder sowas, auf der Website der, ja, ich soll nicht immer Negativbeispiele nennen, aber ich sage jetzt einfach mal Lübecker Nachrichten. schöne Aufgabe, ne? Sollte man schon so machen, ne? Medienpädagogisch, schöne Sache, mal einen Zeitungsartikel lesen, vielleicht Fakten checken und sowas, eigentlich ganz nett. Und dann sitze ich natürlich zu Hause, will die Hausaufgaben machen und mir springt, weiß ich jetzt nicht, wie ich auf das Negativbeispiel kam, aber dann springt mir das hier entgegen. Und das Erste, was ich tun muss, damit ich diese Hausaufgabe überhaupt erledigen kann, ist, ich klicke erstmal diesen schönen Button an, einwilligen und weiter. Okay, Erlaubnisvorbehalt der DSGVO, klar erfüllt, ne? Ich habe eingewilligt, alles super. Die Frage, ob ich das überhaupt aufgrund meines Alters schon darf, ist eine andere, die wollen wir jetzt mal ausklammern. Frage an euch, habe ich bei der Entscheidung eigentlich wirklich die Entscheidungsfreiheit? Kann ich das in dieser Situation selbstbestimmt entscheiden, ob ich hier in die Verarbeitung einwillige oder nicht? Wer wäre für ja, das ist freie Entscheidung? Mhm. Wer würde sagen, die Entscheidung ist nicht so wirklich frei? Okay, du hast gesagt, sie ist frei. Okay. Finde ich interessant, würde ich gleich gerne, ich werde jetzt mal für die andere Seite argumentieren und würde ich gerne eine Gegenrede von dir hören, wenn du da etwas hast. Ein wichtiger Schritt hier, um das zu analysieren, ist immer, sich die Machtverhältnisse anzugucken. Welche Parteien spielen hier eigentlich eine Rolle? Und das sieht erstmal ganz offensichtlich aus, nämlich erstens, SchülerIn muss eine Hausaufgabe erledigen, also wir haben den oder die SchülerIn. Zweite Partei, Anbieter der Lübecker Nachrichten. Gibt es noch eine Partei, die hier eine Rolle spielt? Lehrkraft, Schule, Schulsystem, ja? So. Tatsächlich sitze ich hier also wahrscheinlich, das möchte ich jetzt nicht komplett verallgemeinern, aber mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit. Es ist noch eine Partei dabei, die Gesellschaft, also die Klassenlandschaft. Wenn ich da dagegen stelle, dann werde ich kräftig gegen den von deinen Mitschülern sagen. Was bist du für ein komischer Durchgeknallter? Ja, danke. Das ist ja der Lehrer, war vielleicht für mich, aber die anderen sagen, was bist du für ein Durchgeknallter, weil du denn nichts mehr zu tun hast. Du bist ja krank. Ja. Ich wiederhole es einmal kurz fürs Video. Es kam von unserem Videohelfer die Anmerkung, es gibt noch eine vierte Partei, nämlich die Gesellschaft insgesamt, die vertreten durch zum Beispiel MitschülerInnen das sozial komisch finden könnte, wenn ich mich jetzt hier irgendwie querstelle. Ja? Okay, das heißt, ich befinde mich tatsächlich hier in einem ziemlichen Spannungsgefüge und frage mich tatsächlich nicht nur, möchte ich das jetzt hier meine Informationen für Tracking und Ähnliches verwendet werden, sondern ich frage mich auch, was passiert morgen in der Schule? Ja. Gut. Und in den allermeisten Fällen, so wie ich Kinder und Jugendliche kennengelernt habe und was man auch, finde ich, sehr nachfühlen kann, wird das eigentlich hier der Auslöser für die letztendliche Entscheidung sein. Und leider in der Praxis zeigt sich, dass gerade auch viele Eltern sich nicht hinter ihre Kinder stellen, wenn sie hier auf Nein klicken würden oder die Website schließen würden, sondern sagen würden, aber das ist eine Hausaufgabe, die musst du machen. Ja, deswegen sage ich, eigentlich nicht so wirklich frei. Ne? Wer riskiert schon eine 6, nur um nicht gecheckt zu werden? Okay, ja? Genau, der Einwurf war, hier sollten die Eltern die Entscheidung entsprechend begleiten. Natürlich finde ich ganz wichtig, dass dann da auch Respekt dazu gehört, die entsprechende Entscheidung des Kindes mit zu berücksichtigen. Du sagtest, fachlich versierte Elternteile. Das suggeriert natürlich, dass es auch fachlich nicht versierte Elternteile geben könnte. Das möchte ich hier gar nicht werten. Genau, auf jeden Fall, das macht die Situation aber, würde ich sagen, eher noch komplexer, ne? Gut, ja, dann hier eine Situation von mir persönlich aus den Zeiten der Covid-Pandemie. Da bekam ich irgendwann eine E-Mail, die lautete ungefähr so: Liebe Mitglieder, wir laden euch zur Aufstellungsversammlung zur Europawahl ein. Die Sitzung findet am so und so vielten um 15 Uhr unter folgendem Link statt. Könnt ihr euch vorstellen, was es für ein Link war? Ja. Ich habe versucht teilzunehmen und dann passiert das, wo ich mich wirklich frage: Was soll das eigentlich? Ich bin Mitglied offensichtlich in einer Partei. Und mit dieser Partei habe ich einen Vertrag, nennt sich Satzung. Und jetzt möchte ich an einer Versammlung teilnehmen und von meinen Mitgliederrechten Gebrauch machen in dieser Partei. Und plötzlich springt mir das ins Gesicht und ich soll ja offensichtlich für die JuristInnen unter euch oder LaienjuristInnen, offensichtlich soll ich plötzlich einen neuen Vertrag abschließen mit irgendeiner komischen Firma. Was soll das? Will ich nicht. Bitte? Ich habe es versucht. Ja. Der Einwurf war, ich brauche eine bessere Partei. Ich habe bisher keine gefunden. Aber wir können uns da gerne gleich nach dem Talk einmal im Halltrack drüber unterhalten, wenn du eine Empfehlung für mich haben solltest. Okay, so. Ja, möchte ich eigentlich natürlich nicht. Besonders schön wird es dann, wenn ich, komme ich gleich zu, ne? Jetzt stehe ich hier natürlich wieder vor dem Spannungsgefüge, was möchte ich jetzt machen? Denn eigentlich ist die Entscheidung gar nicht, möchte ich, dass Zoom meine Daten verarbeitet, denn die eigentliche Entscheidung, die ich treffe, ist, möchte ich von meiner demokratischen Beteiligung und von meinem Mitgliederrecht Gebrauch machen, ja oder nein. Ja? Und das steckt hier wieder dahinter, genauso wie bei der Benotung meiner Hausaufgabe, steckt hier wieder dahinter, dass die Entscheidung, die auf meinem Bildschirm steht, ist gar nicht die Entscheidung, die ich treffe. Die Entscheidung ist, will ich dabei sein oder nicht. Und ein letztes Beispiel, auch von mir persönlich schon einige Zeit her, gab es eine schöne Open-Source-Konferenz, die anboten, if you need physical assistance, financial help to attend the conference or anything else, contact our diversity team. All creatures are welcome. Spannende Frage. Wirklich all creatures? Oder some creatures not so much? Ja. Ich möchte dem Tracking nicht zustimmen. Was passiert, wenn ich das sage? In dem Beispiel mit der Partei habe ich auch eine nette E-Mail zurückgeschrieben, dass ich gerne teilnehmen möchte. Den Nutzungsbedingungen von Zoom kann und, Entschuldigung, möchte ich jedoch nicht zustimmen. Bitte ermöglicht mir eine gleichberechtigte Teilnahme, ohne einen Vertrag mit der Firma Zoom eingehen zu müssen. Ganz wichtig, bitte beachten, da treffe ich sehr häufig auf Missverständnisse. Es geht mir hier gar nicht um die Lizenz der Software oder sowas. Das ist mir erstmal völlig egal an dem Punkt. Das ist ein ganz anderes Thema. Es geht mir darum, ich persönlich möchte keinen Vertrag mit Zoom abschließen. Wenn die das so hinkriegen, dass die Partei einen Vertrag mit Zoom hat und ich nicht selber in irgendwas einwilligen muss, sondern die das als Organisation machen und dann nur mit mir wieder interagieren, ist vollkommen okay. Aber dass auf meinem Bildschirm steht, dass ich persönlich jetzt irgendetwas, irgendeinem Vertrag, irgendwelchen neuen Bedingungen von irgendeiner Firma zustimmen muss, dann will ich das nicht. Also regelt das bitte irgendwie anders. Kann so nicht sein. Und naja, dann kriege ich natürlich eine nette Antwort zurück. Man hat ganz viel Verständnis für mich und nimmt mein Angebot an, dass ich bei dem Finden einer Lösung für das Problem helfe. Oder halt sowas. Ja? Bitte entschuldige, dass wir es jetzt antworten, 3 Tage nach der Aufstellungsversammlung. Deine Bedenken gegen Zoom können wir nachvollziehen. Da sich aber außer dir niemand mit einem solchen Problem gemeldet hat, gehen wir davon aus, dass wir hier nichts ändern müssen. Und dann wundern sie sich, dass ich mich auf der Frostcon in die Opferrolle begebe. Ja. Okay, also einmal die Geschichte durchgespielt. Wie das denn mit der freien Entscheidung hier eigentlich so aussieht. Ne? Also hier, das zeigt auch wieder den schönen Beweis. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, ob ich meine Daten an Zoom weitergeben möchte oder nicht. Ich konnte mich nur entscheiden, ob ich hier der eine Querkopf bin, der nicht teilnehmen kann, weil er das nicht will, oder ob ich von meinem demokratischen Recht Gebrauch machen möchte. Ne? Und offenbar wurde mir diese Entscheidung dankenswerterweise abgenommen. Ja. Und wirklich, Leute, ja, jetzt habe ich hier ein bisschen Rage geredet. Es ist wirklich erstaunlich, wie weit verbreitet dieses Phänomen gerade im Bereich von Free Software und Open Source Konferenzen ist. Da freue ich mich jedes Mal aufs Neue. Okay, so, warum möchte ich das eigentlich anders haben? Freie Entscheidung. Haben wir darüber geredet. Es gibt noch einen anderen Grund. Ja? Es könnte sein, dass Leute einfach nicht alt genug sind. Ganz, ganz häufig passiert es mir, Ich sehe irgendeine coole Veranstaltung, da möchte nicht nur ich teilnehmen, sondern ich denke, das könnte auch was für die Kinder und Jugendlichen aus unserem Verein bei TechKids sein. Oder die finden das selber. Und vielleicht ist es sogar eine Veranstaltung, da steht auf der Startseite, wir wollen junge Menschen beteiligen. Und das Registrierungsformular, da kommt erstmal ein Pop-up. Bitte willige in unsere Nutzungsbedingungen ein. Das Mindestalter dafür ist 16 Jahre. Manchmal steht sogar auf der Startseite, ab 12 Jahren kannst du teilnehmen und dann kommt das Pop-up, du musst 16 sein. Vielleicht bin ich besonders gefährdet. Das ist was, was häufig vergessen wird. Wir sehen immer Horrormeldungen über Datenleaks und Datensammlungen von irgendwelchen Unternehmen, die irgendwo im Internet landen oder im Darknet landen oder weiß ich nicht. Ganz oft sind das Daten, wo es vielleicht ärgerlich ist, wenn sie irgendwo landen. Aber gerade bei Zoom, das ist ein schönes Beispiel, denn Zoom ist ja letztendlich auch schon dadurch negativ aufgefallen, dass sie, ich sag mal, doch relativ freizügig mit diversen Regierungsbehörden zusammenarbeiten, auch in Ländern, die aus unserem politischen Verständnis heraus das mit den Menschenrechten nicht ganz so ernst meinen. Und letztendlich habe ich dann, wenn ich da besonders gefährdet sein könnte, am Ende, ja, jetzt nochmal zum Gesichtspunkt der freien Entscheidung. Am Ende ist die Entscheidung nicht, möchte ich, dass meine Daten gesammelt werden oder nicht, sondern die Entscheidung ist tatsächlich, möchte ich, dass morgen irgendwelche Milizen vor meiner Tür stehen oder nicht, jetzt mal völlig übertrieben ausgesprochen, aber wir sehen in der Weltpolitik immer mehr, dass es Entwicklungen und Tendenzen in solche Richtungen gibt, dass Leute wirklich, bei denen das auch in Ländern oder in Regionen, wo wir gedacht haben, es sei selbstverständlich, dass Menschenrechte gottgegeben sind, wird es hoffentlich nur langsam und hoffentlich mit einem Ende immer wahrscheinlicher, dass auch da politische Verfolgung stattfinden kann. Und das kann auch in 20 Jahren passieren. Wenn die Daten bis dahin noch nicht geleakt sind, liegen sie vielleicht in 20 Jahren. Das ist was gerne auch hier in Vergessenheit gerät. Der vierte Punkt, Herkunft, was man auch immer mal wieder in Nutzungsbedingungen sieht, zum Beispiel bei Anbietern wie GitHub, ist eins meiner Lieblingsbeispiele, nämlich alle, die erstens in den USA gehostet sind und zweitens von einem kommerziellen Unternehmen betrieben werden, die unterliegen nämlich den Exportbedingungen des US-Wirtschaftsministeriums und sind deswegen gesetzlich verpflichtet, alle BenutzerInnen, die aus sanktionierten Ländern kommen, auszuschließen. Aktuelles Beispiel wäre dann natürlich Russland. Ich gehe davon aus, für alle hier wird es selbstverständlich sein, dass nicht jeder Free-Software-Hacker aus Russland mit der russischen Regierung oder russischen Kriegstreibern gleichgesetzt werden kann. Trotzdem sind sie dadurch, dass Projekte auf GitHub gehostet sind, zumindest wenn man sich an die gesetzlichen Bedingungen hält, hier ausgegrenzt, denn sie dürfen nicht mehr teilnehmen, weil sie Bürger Russlands sind. Auch etwas, was gerne übersehen wird. Ich habe hier mal noch so eine Schockfotosammlung irgendwie reingepackt, ne? Weiß gar nicht mehr, was beim Bauen der Folien meine Aussageabsicht dabei war, ne? Man sieht hier schon, dass irgendwie, ich weiß gar nicht um ein Datum, doch hier steht ein Datum dran, 2015. Das ist mittlerweile ziemlich genau 9 Jahre schon her. Auch damals ist es tatsächlich schon passiert, dass junge Menschen, junge Abiturientin in den USA die Einreise verweigert wurde, weil aus einem Facebook-Chat entnommen wurde, dass sie in den USA arbeiten wollte. Die Geschichte war, sie wollte tatsächlich eigentlich bei Verwandten ein halbes Jahr verbringen und hatte ihrer Tante zweiten Grades irgendwie sowas angeboten, dass sie dann ja auch gerne mal ab und zu abends babysitten könnte oder so. Das Detail, dass es eine Verwandte von ihr war, das ist komplett unter den Tisch gefallen. Nein, sie wollte babysitten, hatte keine Arbeitserlaubnis, durfte wieder nach Hause fliegen. So, ist natürlich ärgerlich, wenn sowas aus einem Facebook-Chat hervorgeht, der irgendwie bei den Behörden gelandet war. In dem Fall war es natürlich wahrscheinlich weitestgehend selbstbestimmt. Wahrscheinlich hatte einfach niemand damit gerechnet, dass das passieren könnte. Grundsätzlich haben wir natürlich aber auch eine Verantwortung, wenn wir Menschen auf irgendwelche Plattformen ziehen, dass wir dann letztendlich auch die Risiken und möglichen Konsequenzen bedenken. Gerade als fachlich versiert war jetzt eben das Stichwort, ne? Als fachlich versierte Menschen werden wir natürlich als Vorbilder wahrgenommen. Und je fachlich versierter wir als Menschen, die eine Plattform anbieten oder eine Plattform verwenden für unsere Veranstaltung, dass dann natürlich letztendlich als Empfehlung wahrgenommen wird. Ja? Wenn der Chaos Computer Club eine Plattform einsetzt, dann gehen alle erstmal völlig nachvollziehbarerweise davon aus, dass das zumindest sicherheitstechnisch und datenschutzmäßig der absolute Goldstandard ist. Kleiner Spoiler, in vielen Fällen ist das nicht. Ja. Aber es wird davon ausgegangen, ne? Das ist die Verantwortung, die wir letztendlich dabei tragen. Okay. Ja. Meine Güte, was habe ich denn da alles? Okay. Ja. Ja. Genau, da kommt er natürlich noch ins Spiel. Hier wurde gerade noch ein Beispiel angeführt über Dinge, die gerne schon mal in Nutzungsbedingungen drinstehen, nämlich zum Beispiel ein Ausschluss von Gerichtsprozessen gegen den Anbieter. Das ist natürlich eine Spezialität des US-amerikanischen Rechtes. Sowas wäre bei uns zum Glück nicht haltbar. Auch hier die digitale Welt gerade wird immer komplexer und eigentlich ist das eine ganz passende Überleitung zum nächsten Punkt hier. Das Digitale ist Teil der serialen Welt. Ich höre immer wieder, mittlerweile lässt es ein bisschen nach, aber gerade auch im Schulumfeld hat man sehr, sehr lange immer gehört, es gibt digitalen Unterricht und normalen Unterricht. Oder es gibt digitale Gespräche und Chats und normale Gespräche und sowas. Das halte ich für sehr merkwürdigen und sehr gefährlichen Mist. Einfach davon auszugehen oder sich einzureden, dass man irgendwie sein Handy wegstecken könnte und dann ist das, was da drin passiert oder was in Chats passiert oder was man online macht, ist dann irgendwie vergessen und ist irgendwie, wie wenn man ein Buch zuklappt und die Fantasiewelt, kehrt langsam wieder in die reale Welt zurück. Das ist einfach Quatsch. Ne? Also digitale Kommunikation und Nutzung digitaler Plattformen ist einfach genauso wie in einen Café zu gehen oder irgendwo im Park zu sitzen, einfach ein völlig normaler, realer Modus, in dem man interagiert. Und deswegen ist es eigentlich auch sehr, finde ich, sehr vernünftig zu sagen, eigentlich ist über meine persönlichen, vielleicht sogar intimen Daten frei und selber zu entscheiden, ist genauso vernünftig wie über meinen Körper frei und selber zu entscheiden. Ich denke eigentlich, dass es da gar keinen Unterschied geben sollte. Ja. Jetzt ist die Frage, warum diese Folie kaputt ist, das meinte ich aber nicht. Wie können wir dem ein bisschen entgegensteuern? Und das ist der Punkt, wo ich endlich auflöse, warum ich vor euch stehe. Denn ich sehe in euren Gesichtern, den meisten habe ich bisher nicht so viel Neues erzählt, glaube ich. Warum ich diesen Vortrag momentan auf so vielen Konferenzen wie möglich halte, ist einfach ein Appell von mir ganz persönlich und natürlich auch im Namen der Personengruppen, für die ich mich hier ungefragterweise als Alliierter präsentiert habe, insbesondere sehr junge Menschen. Wir brauchen mehr Alliierte, die mit uns jeden Einzelnen ernst nehmen. Ja? Ich finde, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ich gebe ganz offen zu, das hat mich bei diesem Thema Aufstellungsversammlung auch tatsächlich persönlich relativ fertig gemacht in dem Moment, dass mir einfach vor den Kopf geschlagen wurde. Ja, okay, wir haben das zur Kenntnis genommen, dass du ein Problem hast, aber du bist halt nur einer und du bist uns egal. Wo ist denn die Grenze? Frage ich. Wie viele müssen es denn sein? Hat jemand eine Zahl? Wie viele Leute müssen sich denn querstellen, dass ihre intimen Daten oder personenbezogenen Daten nicht verarbeitet werden? 2 oder 3?
So viele, dass es in der Brieftasche wehtut.
Bitte? So viele, dass es in der Brieftasche wehtut. Okay, ja. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Die Mittel habe ich leider nicht, dass mein Weggang aus der Partei in der Brieftasche wehtun könnte. Ne? Ich bin auch nicht Mitglied in der FDP, also das kann ich schon mal auflösen. Die waren es nicht, aber da wäre es wahrscheinlich nicht besser gelaufen. Von daher, meine finanziellen Mittel sind beschränkt. Ja. Und wohin übertragen wir das dann? Neulich hatte ich auch eine Diskussion, da ging es darum, ab wann man denn ein strukturelles Verhalten, das in einer Organisation vorhanden ist, überdenken und darüber reden muss. Wie viele Betroffene muss es geben von diesem Verhalten, bis man sich überlegt, ob man irgendwas anders oder darüber reden müsste? Kann man das demokratisch entscheiden, ob das strukturelle Verhalten akzeptabel ist oder nicht? Nein, kann man natürlich nicht. Wenn eine Person sich schlecht fühlt, dann muss darüber geredet werden. In welcher Form und in welchem Umfang und in welchem Personenkreis ist natürlich eine sensible Frage, aber einer reicht doch. Ja? Deswegen bitte, nehmt die Leute ernst und wälzt die Verantwortung nicht auf sie ab. Es ist völlig nachvollziehbar, wenn ihr einfach im Stress der Organisation, macht irgendeine Veranstaltung oder irgendeine Online-Umfrage und das Einzige, was ihr kennt, ist Google Forms. Und dann komme ich und sage, ey, finde ich cool, ich würde gerne mitmachen, aber Und dann sag mir doch bitte nicht, mach's halt besser. Ja, ich würde es besser machen, wahrscheinlich. Vielleicht würde ich es auch einfach nur anders schlecht machen. Aber nehmt mich doch bitte einfach ernst und alle anderen und sagt nicht, ja, mach's halt besser oder sagt nicht, irgendwie, ja, du bist ja nur einer, der hier rumschreit, ich habe genug Leute, die mitmachen. Dann sagt doch einfach, ich wusste es nicht besser, ich kann es nicht leisten, ich mach's demnächst anders. Finde ich besser. Ja, fühle ich mich wohl dabei, wenn ihr mir einfach sagt, okay, sorry, wir können es gerade, wir haben dich ernst genommen, wir können es aber einfach gerade nicht anders. Ja, kann ich mitleben. Kann ich dann mitleben, wenn ein Lernprozess stattfindet und wenn Unterstützungsangebote angenommen werden, aber das sieht man in der Zukunft. In dem Moment kann ich damit leben. Setzt euch in euren Teams ein. Ja, seid ihr Teil einer größeren Organisation und ihr merkt irgendwo, oh, da kenne ich was, da könnte man vielleicht den Zutritt aus Gesichtspunkten der informationellen Selbstbestimmung etwas ebnen und etwas weniger schwierig für in diesem Kontext sensible Personenkreise machen. Dann macht den Vorschlag, auch wenn es gar nicht euer Themenbereich ist. Da kann es Gegenwind geben, auch da kann man als Spalter oder irgendwie Nervensäge auffallen, geht mir oft genug so. Tatsächlich bin ich da in einem Lernprozess, Wege zu finden, wie Leute das verstehen, was ich sagen wollte und wie ich so rüberbringen kann, wie ich möchte. Eine der größten Herausforderungen dabei ist, weil man mich halt aus dem Open-Source-Kontext kennt, sobald ich irgendwo Kritik dran äußere, denken alle automatisch, es ginge mir um die Lizenz von der Software. Meistens ist mir die vollkommen egal. Ja? Es sind einfach nur aus der Erfahrung Schwierigkeiten, in die man laufen kann. Ich würde mir wünschen von euch, dass ihr es bitte trotzdem tut und eure Wege findet, wie ihr Vorschläge anbringen könnt. Und lest doch den Kram, den ihr einsetzt, einfach mal selber. Ja? Gerade mit diesem Thema Altersgrenzen, Herkunftsländer. Mir ist tatsächlich, also ich glaube, in den letzten 3-4 Jahren habe ich mit knapp 1000 Leuten über sowas geredet. Und die Leute, die das wussten, dass es da solche Einschränkungen gibt, zum Beispiel auf GitHub oder Discord, war so eine Handvoll. Also im Detail sage ich jetzt mal, ne, dass da irgendwas komisch sein könnte, wussten sie. Aber so ein Beispiel, ja, wissen wir eigentlich. Was würdest du sagen, wenn ein russischer Open-Source-Hacker, der den Ukraine-Krieg doof findet, bei dir mitmachen will und er darf nicht? Ja, wieso sollte er nicht dürfen? Ja? Das ist oft eine Überraschung, deswegen lest sie doch mal. Es gibt oft eine gute Nachtlektüre. Es gibt ein Beispiel, das könnt ihr nicht lesen. Ja, Roblox ist ein Spiel für 10-jährige Kinder. Die Nutzungsbedingungen habe ich ausgerechnet. umfassen fast die gleiche Wortanzahl wie der 7. Band von Harry Potter auf Englisch. Für 10-jährige Kinder finde ich cool, ne? Aber die meisten Nutzungsbedingungen kann man zwischen Abendessen und Tagesschau lesen. Man kann mit Kleinigkeiten sensibilisieren, indem man sie einfach tut. Wenn ihr einen YouTube-Link habt und euch ist gerade sowieso langweilig, tauscht das YouTube.be vorne, ich hätte es hier vielleicht hinschreiben sollen, das YouTube.com vorne durch piped.video aus. Mehr müsst ihr nicht tun. Schon geht es über einen Proxy, der alles Tracking rausfiltert. Ja? Und irgendwer wundert sich vielleicht, hä, was ist denn piped.video? Und fragt vielleicht oder merkt es vielleicht selber, was es ist. Ja, hat euch nicht viel gekostet, aber irgendwer ist drüber gestolpert. Genauso wie wir jahrelang über den Glottal Stop in HackerInnen gestolpert sind, ja, stolpern vielleicht auch Leute darüber, dass sie eben keinen Link zu YouTube kriegen, sondern irgendwas anderes. Seid ihr im Schulkontext unterwegs oder im Bereich Kinder und Jugend? Da finde ich es besonders wichtig, dass es einfach vorgelebt wird. Das größte oder die größte Herausforderung, gerade für junge Menschen, da nochmal danke für den Einwurf jetzt eben aus der Videoecke, gerade für junge Menschen ist der soziale Druck mit der größte Faktor. Ja? Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele junge Menschen, die wissen, dass es sowas wie Nutzungsbedingungen gibt, die sie sogar gelesen haben. Wir haben da mit TechKids mal vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht, jetzt aus wissenschaftlicher Sicht keine besonders repräsentative, aber zumindest knapp 800 SchülerInnen aus allen möglichen Schulformen. Und etwa 2/3 von denen haben angegeben oder konnten relativ genau ankreuzen, was eigentlich in den Nutzungsbedingungen von WhatsApp drin steht und waren der Ansicht, dass das total doof ist und sie das Ding eigentlich gar nicht benutzen wollen. Ja, also das ist ein Gegenargument, was ich ganz oft höre, aber es interessiert doch keinen. Doch, es interessiert sogar schon mehr Leute, als ich gedacht hatte. Ja, hätte ich niemals mit gerechnet, dass ich überhaupt mehr als eine Handvoll 12, 13, 14-Jährige finde, die die Nutzungsbedingungen von WhatsApp überhaupt gelesen haben. Aber tatsächlich haben sie es. Überraschung. Was sie aber abhält, ist, dass es einfach jeder benutzt. Und ganz besonders, wenn die Lehrkraft es dann auch tut, ja, dann haben wir wieder quasi diese Heiligsprechung, ja, in der Vorbildrolle. Klar, wenn ich mich als Lehrkraft hinstelle und sage, ja, ihr solltet aber das tun und ne, mit erhobenem Zeigefinger, dann hört keiner. Aber wenn mir gesagt wird, naja, das und das könntest du vielleicht anders machen, dann ist die Lehrkraft, die es vorne vorgemacht hat, natürlich wieder die Gute. Dann würde ich sagen, ja, ihr macht das auch im Unterricht. Ja. Okay, total blöd und polemisch dargestellt von mir. Wundert hoffentlich niemanden. Aber auch da kann man, gerade da kann man was tun und einfach mit gutem Beispiel vorangehen und damit einfach zeigen, das war ja auch der Titel meines Vortrags, normalisiert bitte informationelle Selbstbestimmung, denn so wird gezeigt, dass das eben nicht der erhobene Zeigefinger ist, weil irgendwelche Leute in ihrem Elfenbeinturm mal was gelesen haben und sich Gedanken gemacht haben und festgestellt haben, dass man irgendwas mal anders machen könnte und das jetzt erzählen, sondern es gibt tatsächlich Leute, die das tun. Dadurch würde es nach und nach, so hoffe ich, normalisiert und es kann zumindest keiner mehr sagen, ja, aber alle anderen machen es doch auch so. Ja? Das Argument muss weg. Das Argument, alle anderen machen das doch auch, das muss weg. Und zwar dadurch, dass wir sichtbar machen, dass es eben nicht nur einen gibt, sondern zumindest ein paar, die es eben nicht so machen. Ja, was habe ich hier noch stehen? Fragt Kinder, nicht nur Eltern. Finde ich auch super wichtig. Ganz oft, gerade in Schulen, schönes Beispiel, Einwilligungserklärung für Fotos. Wer muss denn eigentlich einwilligen, dass zum Beispiel eine Schule oder ein Verein auf der Website ein Foto von einem Kind oder Fotos von Kindern veröffentlichen? Wer muss denn da einwilligen? Die Eltern, ne? Mhm. Genau, die Eltern müssen einwilligen, das ist richtig. Muss noch jemand einwilligen? Wer glaubt, dass das Kind auch einwilligen muss? Ne? Tatsächlich, rechtlich eigentlich nicht. Das ist einer der, finde ich, schlimmsten Haken der Datenschutzgrundverordnung und einiger anderer Gesetze. Eltern dürfen nicht nur ihre Kinder vor Gefahren schützen, sie dürfen ihre Kinder auch in Gefahren stürzen. Also die Erziehungshoheit über das Kind haben die Eltern, das ist ein im Grundgesetz verankertes Recht. Ich hätte da oft gerne eigentlich auch noch ein paar Hinweise in die Richtung, dass man vielleicht auch respektieren könnte, wenn sein Kind etwas anders will, ne? Und wenn sein Kind sein Foto nicht veröffentlicht haben möchte, dass man dann auch von seinem Recht, sich da alleine zu entscheiden, eben Abstand nimmt und sagt, naja, für mich wäre es okay, aber mein Kind will nicht, dann unterschreibe ich den Wisch jetzt nicht. Noch besser wäre es natürlich, wenn einfach Schulen und Vereine die Kinder auch von sich aus einfach selber fragen würden. Man kann sich ja von den Eltern die Einwilligung holen und dann trotzdem noch die Kinder fragen. Da bricht niemand einen Zacken aus der Krone. Ja, auch wenn man das rechtlich eigentlich nicht muss. Ja, und als Eltern kann man das auch machen, ne? Wenn die Lehrkraft, plötzlich Eichhörnchen im Bild. Wenn die Lehrkraft beim Elternabend sitzt und sagt, ja, hier seid ihr einverstanden, wenn wir Fotos von dem Klassenfest da und da posten, kann man ja auch einfach mal, das ist wieder nur ein Beispiel, einfach mal ganz dumm dreist fragen, ja, was sagt mein Kind dazu? Haben Sie das schon mal gefragt? Ja. Auch hier geht es gar nicht darum, ein großes Fass aufzumachen, aber es wird garantiert erstmal zumindest ein paar Blicke auf sich ziehen und man muss es dann ja nicht zu weit treiben, ne? Aber ich glaube, dafür, dass man einfach mal diese Frage in den Raum geworfen hat, wird man schon nicht gehängt werden. Ja? Kann man, glaube ich, mal machen. Ja, warum ist das denn hier drin? Er macht nichts. Okay. Dann habe ich alle meine Appelle an euch hoffentlich rübergebracht. Und wünsche mir von euch, dass ein paar von euch vielleicht mit ein paar Impulsen hier rausgehen und in nächster Zeit ab und zu mal auf die Idee kommen und sagen, ah, hier könnte ich mal kurz eine kleine Stolperfalle aufstellen, wo Leute einfach mal nebenbei merken, oh Moment, da war ja was. Ja, sodass wir alle zusammen nach und nach es schaffen, dass eben diese Idee, dass man auch über den digitalen Teil seines Lebens frei und selbstbestimmt entscheiden darf, immer weiter in den Köpfen der Gesellschaft wieder normalisieren. Gibt es? Wir haben, glaube ich, 5 Minuten etwa Zeit zur Diskussion. Ja, ansonsten auch gerne noch den Halltrack oder, deswegen ist die Folie hier, ich erinnere mich, wer gerne noch ein bisschen mehr diskutieren möchte, findet zwar gleich hier nicht mehr mich, weil ich zurück muss zu unserem Sommercamp, aber einige andere von TechKids, wo es um genau diese Themen geht und wo wir genau diese Ideen leben, gerade im Bereich Kinder und Jugend, findet ihr uns in der obersten Etage. Über der großen Freitreppe ist ein Stand in genau dieser Farbe. Da sind wir natürlich auch sehr erfreut, wenn es noch ein bisschen Diskussion gibt. Ja,
ja, ich würde gerne das mit den interessierten und nicht interessierten Eltern nochmal.
Also das Thema mit den versierten und nicht versierten Eltern nochmal aufzugreifen, weil der Hinweis ja eben von mir kam. Ich habe ein Kind, die ist jetzt 13, und wenn ich so erlebe, wie selbstverständlich da genau das ignoriert wird in der Schule, ne? Dass man völlig ignoriert diese ganzen Datenschutz- und Selbstbestimmungsthemen, und wie viel Gegenwind man von anderen Eltern bekommt, wenn man nur mal so eine Frage stellt, ob das okay ist, dass die Kinder natürlich alle WhatsApp auf ihrem Handy haben, ne? Dann ist es halt wirklich sehr, sehr schwer, daran zu kommen, dass eben dieses Thema da anzubringen, ne? Weil es halt wirklich ganz schnell als Bremsen, als Makel abgestempelt wird, sich damit irgendwie zu beschäftigen.
Mir hat jetzt ein bisschen die Unterscheidung gefehlt zwischen Einwilligung für Daten, die für den Service essentiell sind, versus wie bei den Lübecker Nachrichten für hinzugezogene kommerzielle Zwecke. Wie siehst du das? Unterscheidest du das oder ist es für dich alles eine Suppe, solange du ja, ich will anklicken musst?
Tatsächlich ist einer meiner Lieblingskritikpunkte, oft mache ich auch kleinere Audits in diesem Bereich, entweder weil Leute das wollen oder obwohl sie es nicht wollen. Einer der Fehler aus meiner Sicht, die ich dabei finde, ist, dass zu viele Einwilligungen eingeholt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Daten sind essentiell, dann brauche ich keine Einwilligung und sollte bitte den Leuten nicht auf die Nerven gehen. Oder sie sind nicht essentiell, dann brauche ich eine Einwilligung und sie ist bitte freiwillig. Ja, ganz klarer Vorbehalt in der DSGVO. Alle Daten, die du wirklich brauchst, um das offensichtliche Angebot deiner Website bereitzustellen, die darfst du sammeln mit einer einfachen Information. Das ist tatsächlich etwas, was das Ganze schwieriger macht und natürlich mit dazu beiträgt, dass Leute den Kram gar nicht mehr lesen und gar nicht mehr darüber nachdenken, dass oft viel zu viele Einwilligungen eingeholt werden, obwohl man sie tatsächlich gar nicht bräuchte. Deswegen, ja, essentielle Daten sammeln finde ich wichtig. Das machen wir bei TechEds tatsächlich auch. Hier sollte dann klar gemacht werden, dass es essentiell ist und warum, und es sollte aufgeklärt werden, aber eine Einwilligung gehört da nicht hin, aus meiner Sicht. Vielleicht noch eine kurze Einschränkung dazu natürlich. Es gilt dann, wenn man ein objektiv richtiges Verständnis davon hat, was an Daten essentiell ist. Ja. Also wenn das natürlich in die Richtung geht, dass man plötzlich sagt, ja, Werbung auf meiner Website ist essentiell, dann müssen wir nochmal reden. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber da wird es halt in der Praxis dran scheitern. Ich arbeite halt in einer großen Firma und wenn man diese Diskussionen halt führt, hat die Business-Seite sehr große Sorgen, dass sie dann einfach einen auf den Sack bekommen. Mhm. Selbst wenn man das sauber argumentiert, macht man sich halt deutlich angreifbarer, als zu sagen, naja, wir haben halt eine Benutzereinwilligung. Und das ist halt zumindest aus Anbieterseite schwierig. Ich kann das aus Nutzersicht absolut verstehen. Verstehe aber auch Anbieterinnen und Anbieter, die halt sagen, naja, ich will mich halt nicht in die Nesseln setzen und gehen halt deswegen diesen Weg.
Also man kann es ja, ich denke mal, da muss man im Einzelfall eine genauere Analyse und Beratung machen und vor allem auch das datenschutzrechtliche Trennungsgebot sich mal angucken. Ne? Dein Unternehmen wird sicherlich, so wie ich das jetzt raushöre, vielleicht irre ich mich auch, vor allem Business-to-Business-Angebote machen wollen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Und wenn dann das Business-to-Business-Angebot und das Business-to-Business-Marketing damit verbunden wird, personenbezogene Daten von random Website-Besuchern zu sammeln, dann liegt da eine ganz andere Schwierigkeit vor, würde ich sagen. Ne? Aber ich glaube, das geht hier über den Vortrag ein wenig hinaus. Okay, gut. Vielen Dank für eure offenen Ohren und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag auf der FrostCon. Das war's.